Das war ein toller Einstieg. Danke euch, Lobpreisteam. Seele, vergiss es ja nicht. Wer spricht da eigentlich hier zu seiner eigenen Seele? Geht das überhaupt? Und ich dachte, wir sind unsere Seele. Wie ist das eigentlich? Heute wollen wir uns damit beschäftigen. Es geht um Seelsorge an der eigenen Seele. Und ich habe dazu einen Psalm rausgesucht, Psalm 42 und 43. Früher waren die einen Psalm zusammen und den haben wir hier. Genau. Und warum dieses Thema? Das hat mich sehr beschäftigt, eigentlich jahrelang. Ich habe bestimmt länger als ein Jahr nur Psalmen gelesen. Mir ging es nicht so gut innerlich. Ich hatte verschiedene Enttäuschungen zu überwinden, innere Schwierigkeiten. Und mir hat es enorm geholfen, Psalmen zu lesen. Und da möchte ich Sie gerne heute mit reinnehmen, wie gut es tut, die Psalmen und eben besonders hier diesen Psalm. Ich lese auch immer noch gerne, sehr oft. Psalmen sind ein Gebetsbuch, auch ein Liederbuch. Und wir werden gleich sehen, warum. Also später werden wir das dann sehen. Es heißt hier, dass diese Psalmen ein Gedicht der Korachiter sind und diese Korach-Leute waren, kann man sagen, so eine Art Lobpreisteam. Ne? Also ähnlich wie wir das heute hier vorne gerade genossen haben, waren das Sänger, Musiker, die haben auch selber Lieder gedichtet und einige Psalmen eben gedichtet. Und es fängt eben an, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Kennen Sie das auch? Diese Sehnsucht nach Gott, dieses, ich möchte mehr von dir, mir reicht es nicht, dich so zu haben, nur einfach so das Normale, du gehst zum Gottesdienst, du machst so deine normalen Beschäftigungen. Nee, ich will mehr von dir, ich möchte, dass du mein Leben mehr durchdringst, ich möchte deine Stimme hören. Und diese Sehnsucht, diesen Durst drücken die hier aus. Und sehr drastisch, so wie ein Hirsch röhrt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Hirsch röhren gehört haben. Also ich noch nicht, jedenfalls nicht im Wald. Aber dank Internet kann man das ja heute überall hören. Und das klingt schon sehr, sehr drastisch. Ich mache es jetzt nicht vor, keine Angst. Ein Mensch sehnt sich nach Gott so sehr, diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht nach Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Durst nach Gott. Ich glaube, das ist in uns Menschen einprogrammiert. Dieses Loch in uns, das nur Gott füllen kann. Wir Menschen versuchen es durch alles Mögliche zu füllen, durch Vergnügungen, durch Religionen, durch alles Mögliche, womit wir diese innere Leere vielleicht auffüllen können. Augustinus, der Kirchenlehrer, sagte, ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Wir haben diese Unruhe in uns. Und hier ist einer, der das merkt und sagt, ich habe diesen Durst und ich brauche dich, Gott. Wo bist du? Und der Punkt ist, das ist jetzt nicht so ein Halleluja-Freak, der ständig so auf 150, auf Wolke 7 schwebt. Nee, das ist einer, dem es ganz dreckig geht. Und das sehen wir dann im Folgenden. Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Er weint. Und da gibt es dann diese Spötter, die ihn kennen offenbar. Das ist einer, der sich zu Gott hält, aber dem geht's ja dreckig. Aha, haben wir doch immer schon gesagt, dein Glaube, der bringt ja sowieso nichts, das ist alles Einbildung. Und wo bleibt er denn, dein Gott? Na, was hast du jetzt davon? Jetzt hast du nur noch mehr Sorgen, noch mehr Ärger als vorher. Komm, vergiss es doch, so in dem Stil. Er wird fertig gemacht und darüber weint er sogar. Finde ich toll, dass er hier das sogar sagen kann, dass er weint. In unserer Kultur, ich weiß nicht, wie Sie erzogen worden sind, aufgewachsen sind, heißt es, ein Junge weint nicht. Hat man jedenfalls vor einigen Jahrzehnten noch so gesagt. Heute ist man vorsichtiger. Aber vielleicht haben Sie das auch schon gehört. Also in der Bibel ist das ganz anders. Da weinen alle möglichen Leute. Hier der Psalmschreiber, Jesus weint, Gethsemane, Paulus weint. Weinen ist ein natürlicher Ausdruck von ganz natürlichen Gefühlen. Und das muss auch raus. wenn man sich entsprechend fühlt, dann ist es auch natürlich zu weinen. Und dann geht's bei ihm drunter und drüber in seinem Herzen. Er sagt dann, wenn ich an früher denke, dann geht mein Herz mir über. Ich zog mit der großen Schar zum Haus Gottes, da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Also der ist nicht so ein Depri-Typ, der ständig deprimiert war. Der kannte auch fröhliche Momente, der kannte auch dieses Jubelnde und mit anderen Zusammensein, Gemeinschaft und Feiern und Jauchzen. Aber im Moment sieht es bei ihm ganz anders aus. Er fühlt sich fern von Gott. Und vielleicht kennen Sie das auch in Ihrem Leben. Da gibt's Glanzzeiten im Leben. Manchmal fühlt man sich ganz toll und kann jubeln und die Welt umarmen und alles ist prima. Bei Kongressen, bei Freizeiten, vielleicht auch im Gottesdienst. Und manchmal geht's einem dreckig, da will man keinen sehen, da weiß man gar nicht, was ist eigentlich los mit mir, und da fühlt man sich down. Ich denke, beides ist wichtig. Manchmal tendieren wir ja dazu, nur das eine ist gut, wir müssen immer jubeln, und da gibt es auch Christen, die dann uns sagen, du musst immer fröhlich sein und wir sollen doch jubeln und alle Zeit danken und jauchzen. Ich halte davon nicht allzu viel. Es ist schon schön, wenn man jubeln und jauchzen kann, und manche muss man auch dazu auffordern, aber das andere gehört dazu. Das ist unser Leben. Unser Herz tickt anders, als wir es manchmal gerne hätten. Manchmal sind wir am Boden zerstört. Und wir brauchen eben beides. Das himmelhoch jauchzend und das zu Tode betrübt, das gehört beides dazu und zu unserem Leben. Und wenn ich das eine unten abschneide, dann fehlt mir oft auch das obere. Das ist eine Erkenntnis aus der Seelsorge. Wenn ich sag, ich darf nicht traurig sein, dann werde ich das auch nie erleben, dass ich himmelhoch jauchze und ganz außer Rand und Band bin. Nun, wie ist das? Sie haben es vielleicht auch schon erlebt, eben dieses tolle Gefühl, und wie war das damals und ganz herrlich und so, und damals war das ganz toll, und dann kommt irgendwann der Absturz. Was machen wir dann? Uns wieder aufputschen lassen? Hin zum nächsten Kongress gehen, hin zum nächsten Lobpreisabend, hin zur nächsten Freizeit oder anders. Ja, ist nicht schlecht, habe ich gar nichts dagegen und ist auch eine gute Sache. Aber ich denke, man muss auch auf sein Herz hören. Und dieser Mensch hier, der Beter, macht das. Und er guckt erstmal in sein Herz hinein und schaut mal, ja, was ist eigentlich in mir los? Und das kommt jetzt hier in Vers 6, und das ist wie ein Refrain, der sich durchzieht durch diesen Psalm. Der kommt insgesamt dreimal. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich doch hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Er spricht also zu seiner Seele. In der Luther-Übersetzung noch deutlicher: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ist doch eigentlich eigenartig, oder? Da spricht einer mit seiner Seele. Ja, wer ist dann ich und wer ist die Seele? Und kann man überhaupt mit seiner Seele sprechen? Offenbar schon. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das kennt man ja auch so umgangssprachlich. Er spricht sich Mut zu. Oder er hat sich gesagt, dass. Oder man geht in sich. Oder solche verschiedene Redewendungen, die machen deutlich, in uns gibt es nicht nur eine Person, das Ich, sondern da gibt es offenbar mehrere Persönlichkeitsanteile in uns. Und das ist auch eine Erkenntnis der modernen Psychologie, zum Beispiel Transaktionsanalyse. Da gibt es ein Eltern-Ich, ein Erwachsenen-Ich, ein Kind-Ich, oder es gibt die innere Kommunikation bei Schulz von Thun, haben Sie vielleicht schon mal was gehört. Die innere Bühne, wo verschiedene Leute dann so reden und verschiedene Anteile meiner Persönlichkeit deutlich machen. Interessant, das sagt hier der Beter schon vor 3000 Jahren. Ist also gar nicht so neu, diese Erkenntnis, dass in mir drin es verschiedene Anteile gibt, die sich ausdrücken und die miteinander kommunizieren können. Und dann gibt es dieses Ich, so nennt er das ja, also so nenne ich es jetzt mal, dieses, was ist los mit dir, meine Seele? Ne? Was bist du so unruhig in mir, fragt er. Und er merkt, die Seele, die ist unruhig, die ist mutlos, die ist verzweifelt. Also Debris-Stimmung. Es hilft manchmal, einfach nur seine Gefühle wahrzunehmen. Einfach nur beobachten. Nicht werten, nicht sagen, du darfst nicht deprimiert sein, ein Christ allzeit fröhlich. Nee, einfach nur mal beobachten. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir eigentlich, meine Seele? Spuck's mal aus. Lasst mal raus, was in eurer Seele ist. Ohne es zu werten, ohne es abzulehnen, ohne es zu unterdrücken. Einfach mal rauslassen. Und da kommt vielleicht manches raus. Da kommt nicht nur Enttäuschung vielleicht raus oder Trauer, vielleicht auch Klage, Jammern und manche Sachen, die wir vielleicht gar nicht wahrhaben wollen. Wir kommen gleich noch drauf, was hier in dieser Seele von dem Menschen drinsteckt und ich erkenne mich da wieder. Ist auch interessant, dieses sich selbst beobachten. Das ist auch eine neue Richtung in der Psychologie. Zum Beispiel heißt eine Richtung Mindfulness-Based Stress Reduction oder Achtsamkeitstherapie. Achtsamkeit, auf seine eigene Seele achten, einfach nur beobachten, einfach mal gucken, ohne zu werten. Das hilft mir nebenbei sehr gut, bei Stress, bei Unruhe zu sagen, aha, im Moment fühle ich mich gestresst. Und jetzt kommt dieser Gedanke hoch, hey, du musst schneller arbeiten, du musst mehr arbeiten. Oder der Gedanke, du schaffst es nicht. Anstatt mich dann von diesem Gedanken drücken zu lassen, erkenne ich erstmal, das ist ja nur ein Gedanke. Das ist ein Gefühl in mir und das darf sein. Und ich gucke jetzt erstmal drauf, dieser Gedanke, der ist da und er darf da auch sein. Nun, was macht hier dieser Mensch hier, dieser Beter? Er spricht sich selbst Mut zu, heißt es hier. Bei Luther, harre auf Gott oder auf Gott will ich hoffen. Das ist so eine Entscheidung, der gibt sich einen Ruck und sagt, kommt, ne, alle miteinander, meine Seele und ich, jetzt wollen wir auf Gott hoffen. Das finde ich eine interessante Sache. Er richtet seine Aufmerksamkeit weg von den Jammern, von der Trauer, von den Problemen, anderswohin, nämlich auf Gott. Und er sagt, ich will auf Gott hoffen. Er kann mir helfen. Da ist diese letzte Gewissheit in ihm, dass er da seine Hilfe findet. Dass er nicht im Jammer versinken muss, sondern dass es da einen Anker gibt, der ihn hält. Manchmal müssen wir uns das auch zusprechen. Manchmal sagen, komm, vertrau auf Gott. Er wird dir helfen. Dieser Anker, vielleicht haben Sie den schon in Ihrem Leben gefühlt, gespürt, in dunklen Zeiten. Ohne jetzt das andere zu unterdrücken, das darf sein, der Jammer, die Klage, die deprimierte Stimmung. Aber es gibt diesen Anker und der Beter, der kennt den. Und so gibt es ja in unserem Leben auch Leid, Trauer, Anfeindung, Zweifel, Klage, Hassgefühle, alles Mögliche. Was machen wir damit? Wir müssen es ausdrücken. Erstmal, es darf erstmal rauskommen. Wir dürfen es sogar mit Gott bereden. Wir können es sogar vor Gott bringen. Nebenbei, der weiß es sowieso. Gott kennt uns doch. Der kann doch unsere Gedanken lesen. Der kennt unser Herz besser als wir selber. Ist doch eigentlich irrsinnig, dass wir vor Gott was verheimlichen wollen, oder? Völliger Schwachsinn. Gott kennt uns doch. Dann sind wir doch so ehrlich und sagen, Gott, du siehst mein Herz. Du siehst, wie es mir geht und mir geht es im Moment dreckig. Und übrigens, ich habe da auch was gegen dich. Und warum hast du nicht geholfen und alles? Das kommt jetzt auch noch gleich. Also nicht nach dem Motto, wer an Gott glaubt, hat keine Probleme mehr. Jesus ist die Antwort auf alle Probleme, auf alle Fragen. Hier ist es anders. Wir haben auch unsere Probleme. Wir haben unsere Krisenzeiten. Und das Gute ist, dass wir es Gott sagen können, dass wir da einen Anker haben. Wir kommen dann zum zweiten Abschnitt nach diesem Refrain sozusagen. Ja, es geht noch weiter, vielleicht noch tiefer. Ich weiß nicht mehr aus noch ein, darum gehen meine Gedanken zu ihm, aus der Ferne vom Land an den Jordanquellen, vom Hermongebirge mit seinen Gipfeln. Rings um mich tost es und braust es, Flut auf Flut von ihm geschickt, Welle auf Welle rollt über mich. Es geht runter und drüber. in seinem Herzen. Vielleicht ist dieses Bild da von der Jordanquelle, übrigens sehr viel Wasser, wir waren da vor vielen Jahren mal dort, das ist sehr interessant, wie viel Wasser da auf einmal aus der Erde da rauskommt, drumherum Steppe und hier ist es viel Wasser. Da das Sprudel, das quillt, das geht runter und drüber. So ähnlich fühlt er sich in seiner Seele. Da ist alles Mögliche durcheinander und er fühlt sich wie am Ertrinken, fast wie runtergerissen. Kennen Sie auch dieses Gefühl, wie am Ertrinken sein, wenn alles zusammenkommt, alle möglichen Probleme auf der Arbeit, dass man Dinge nicht schafft, dass es zu Hause Schwierigkeiten gibt in der Familie, dann ist noch die Waschmaschine kaputt und was nicht alles, wenn alles zusammenstürzt. Im nächsten Vers 9 heißt es dann, am Tag wird er mir seine Güte erweisen und in der Nacht will ich ihm singen voller Dank. Zu Gott will ich beten, der mir das Leben gibt. Trotz seiner Angst, auch wenn alles drunter und drüber geht, weiß er, da gibt es Gott, diesen Anker, zu dem ich mich flüchten kann. Er, der mir das Leben gibt. Gott hat dir doch das Leben gegeben. Gott hat nichts gegen dich, er ist für dich. Er gibt dir das Leben und das ist der Anker. Er gibt dir alles, was du brauchst. Ich sage zu ihm, meinem Beschützer, warum hast du mich vergessen? Warum geht es mir so elend und dazu quälen mich noch meine Feinde? Wie eine tödliche Wunde ist ihr Hohn für mich, weil sie mich täglich fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Er weiß also irgendwo tief im Innern, Gott ist da. Aber dennoch geht's ihm dreckig und es hat sich äußerlich nicht viel verändert. Die Feinde, die Spötter, die sind immer noch da und verhöhnen ihn. Wo bleibt er denn, dein Gott? Und ja, manchmal meinen wir ja, wir müssen ganz ordentlich beten. Ich weiß nicht, wie Ihnen das so beigebracht worden ist, wie man beten soll. Da machen wir so wohlfeile, theologisch fundierte Formulierungen vor Gott. Ich weiß nicht, ob das immer so nötig ist. Wenn wir das hier so sehen, ist, warum hast du mich vergessen? Warum geht's mir so elend? Können wir so mit Gott sprechen? Gott, warum hast du mich vergessen? Theologisch gesehen vergisst Gott nichts, oder? Der ist allwissend. Können wir zu Gott sagen, warum hast du mich vergessen? Ist ja eigentlich theologisch nicht gerade sinnvoll, oder? Aber so fühlt er sich. Er fühlt sich vergessen von Gott. Und das darf er Gott sagen, weil Gott kennt ja sowieso sein Gefühl. Er weiß doch, was in ihm drin vorgeht. Also kann er es auch ausdrücken. Und das finde ich toll, dass wir Gott das einfach so sagen können. Also nicht irgendwelche hochtheologisch abgehängten Gebete, sondern spuck's aus. Sag Gott, was du fühlst und was dir auf dem Herzen ist, was dir Kummer bereitet. Gott versteht das. Er kann das ab. Er kann auch deine Klage ab, auch wenn du ihn angreifst. Dann fragen wir uns manchmal, warum lässt das Gott denn zu? Warum geht's mir denn so elend? Warum bin ich so mutlos? Warum lässt Gott es zu, dass es mir so schlecht geht, dass meine Kinder solche Probleme haben, dass es nicht glatt läuft im Beruf oder anderswo? Gott lässt manches zu. Wir wissen auch nicht, warum. Aber wir müssen dann nicht so auf Sonnenschein schalten und so tun, als ob wir mit allem zufrieden sind. Nein, wir dürfen dann auch sagen, okay, mir geht's dreckig, es läuft im Moment nicht rund. Und wir dürfen das auch sagen, auch Gott sagen. Gott, im Moment geht's mir dreckig. Mir hat's geholfen, in einer Zeit, wo ich ja ziemlich deprimiert war, enttäuscht von manchen Dingen, das immer wieder Gott zu sagen, mir geht's dreckig. Mir haben solche Psalmen geholfen, die ich laut gebetet habe, die mein Gebet wurden. Gott, siehst du denn nicht? Merkst du nicht, wie es mir geht? Und Gott hat das gehört und ich wusste, er ist da und er kann das ab, auch meine Klage. Und so eben kann ich das loslassen. Wenn dann Auch wenn dann Arbeitskollegen oder Feinde, Spötter kommen und sagen, na, also meine Arbeitskollegen nicht, aber vielleicht bei Ihnen, ne? Also ich bin ja in einem christlichen Verlag, ne? Aber anderswo, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wo dann eben ja gespottet wird, dass man als Christ sich outet oder ähnliches. Ja, wie ist das? Das tut weh. Mir tat das früher auch weh, als ich Jugendlicher war und in der Schule dann Leute sich über mich eben gelacht haben. Ah, der Fromme, der Pietist, der immer nur betet, in der Bibel liest und so und solche. Ja, das waren noch die harmlosen Sachen, die da so gesagt wurden. Dann kommt es nochmal, dieser Refrain. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Was hilft hier? Wieder auf seine Seele gucken, sehen, was geht da eigentlich vor in meiner Seele und das Ordnen genau angucken. Und zuletzt dieser Anker. Ich weiß, Gott wird helfen. Jetzt im Moment vielleicht noch nicht, aber ich weiß, Gott ist da. Dann geht es weiter, die letzte Strophe hier. Steh mir bei Gott, verschaffe mir Recht, verteidige mich gegen treulose Menschen, die mich mit Lüge und Arglist verfolgen. Er richtet den Blick weiter auf Gott und spricht ihn direkt an. Gott, du bist doch mein Richter, tu was. Da sind Leute, die mich grundlos anklagen und beschuldigen. Verschaffe mir Recht. Du kannst es doch nicht zulassen, diese Ungerechtigkeit. Sind sie schon mal ungerecht behandelt worden? Das tut echt weh. Was macht man da, wenn man nichts tun kann äußerlich? Wie wäre es mit diesem Psalmbeten? Gott, es tut weh. Und warum kümmerst du dich nicht drum? Ich finde das toll, dass er Gott bittet, da was zu tun. Er überlegt sich nicht, wie er sich rächen kann, was er da tun kann, um es dem anderen heimzuzahlen oder was auch immer. Ne? Da gehen ja alle möglichen Gedanken in uns durch, ne? Wie ich mich da rächen kann für irgendeine Schuld, die an mir passiert ist. Nee, er spricht es vor Gott aus. Gott, kümmer du dich drum. Hilf mir. Du kannst es doch nicht zulassen. Gott ist Richter. Für manche ist das ja eine negative Aussage und wir haben dann Angst davor. Gott ist Richter und wir erschauern. Ich glaube, manchmal ist es sogar gut, dass Gott Richter ist. Es kommt nämlich darauf an, auf welcher Seite du stehst. Wenn du auf der Seite Gottes stehst, dann ist es nicht schlimm, dass Gott Richter ist. Dann kümmert er sich nämlich um dich und er wird Recht verschaffen. Er wird dir Recht verschaffen, wenn du ungerecht behandelt wurdest. Und wenn er es nicht jetzt sofort tut, eines Tages gibt es ein Gericht und da wird er dafür sorgen, dass alles ans Licht kommt. Das ist ein Trost. Ich bin dadurch sehr getröstet und kann dann manches ab, weil ich weiß, irgendwann kommt's raus. Ich muss mich jetzt nicht verteidigen. Ich muss mich jetzt nicht rächen. Ich muss nicht diesen Groll in mir tragen. Ich spuck's aus vor Gott und er wird sich drum kümmern. Dann, du bist doch immer mein Schutz gewesen, heißt es. Warum hast du mich jetzt verstoßen? Warum geht es mir so elend? Dazu quälen mich noch meine Feinde. Die alte Litanei haben wir schon mal gehört. Er hat sich noch nicht viel verändert. Er bringt es nochmal. Er erinnert Gott daran, du bist doch mein Schutz. Auch hier wieder die Frage, darf ich überhaupt Gott an was erinnern? Ich meine, das ist schon ziemlich frech, oder? Gott, du bist doch mein Schutz gewesen, jetzt kümmere dich doch endlich mal um mich. Klingt schon recht frech, oder? Aber ich glaube, Gott kann das ab. Er versteht das, er kennt doch unsere Gefühle und wir können so deutlich mit ihm reden. Stell mir dein Licht und deine Treue zur Seite, sie sollen mich führen, mich hinbringen zu deinem heiligen Berg, zu dem Ort, wo du wohnst. Nach Luther, sende dein Licht und deine Wahrheit, Treue oder Wahrheit hier übersetzt. Manchmal brauche ich dieses Licht, was mich führt. Wenn ich im Dunkeln bin, im Tunnel, dann brauche ich dieses Licht, wo mir zeigt, da ist der Ausgang. Und da kann ich Gott drum bitten, zeig mir doch, wo der Ausgang ist. Zeig mir, wie ich hier rauskomme aus diesem Dunkel. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Und manchmal ist es auch ganz gut, mit dem Licht und mit der Wahrheit zusammen in das Dunkel seiner eigenen Seele reinzugehen. Ich stelle mir das so vor wie ein Haus. Unser meistes Leben, das Leben, was wir normal führen, unsere Gedanken, unser Reden, das ist auf der Oberfläche. Aber manches läuft im Keller unten ab. Manche Dinge, die wir erstmal runtergesteckt haben, die wir jetzt nicht verarbeiten wollen, was wir vielleicht auch gar nicht angucken wollen. Manches, was verdrängt wurde, was uns Kummer macht, manche seelische Verletzung ist da unten im Keller. Und wir trauen uns nicht, die dunkle Kellertreppe runterzugehen. Da brauchen wir Licht. Dieses Licht anschalten und Gott bitten, schick dein Licht, geh mit deinem Licht, mit deiner Wahrheit mit mir. Und dann kann ich mal in meinen dunklen Keller reingehen und mal schauen, was da alles in meiner Seele ist. An Verletzungen, an Klagen, an Enttäuschungen, an allem Möglichen. So macht es hier der Psalmschreiber. Dort, heißt es Vers 4, will ich an deinen Altar treten, vor dich den Grund meiner Freude. Zum Klang der Harfe will ich dich preisen, dich, meinen Gott. Der Beter weiß, Gott ist letztlich der Grund, das Fundament meiner Freude. Tiefe Freude, die gibt's bei Gott. Auch wenn ich das im Moment nicht fühle. Auch wenn ich jetzt nicht himmelhoch jauchze und happy-clappy hier rumrenne. Nee, ich weiß aber, Gott, bei ihm finde ich diese Freude, diese tiefe Zufriedenheit, diese Geborgenheit, die finde ich bei ihm. Und er sagt ja, zum Klang der Harfe will ich dich preisen. Harfe ist das Instrument damals, was auch für den Lobpreis benutzt wurde. Heute ersetzt durch die Gitarre. Ich spiele auch Gitarre und ich habe manche Lieder, auch diesen Psalm hier, dann vertont. Sie hören ihn dann gleich. Mir hilft es sehr, zu einem Instrument Gott zu loben oder Gott was auszudrücken, tiefe Gefühle zu äußern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir hilft es einfach dann quasi meinen Gefühlen freier Lauf zu lassen durch die Musik. Musik geht auf eine andere Ebene des Wesens. Und das ist hier eine bekannte Sache. Musiktherapie nach der Bibel hier sozusagen. Und er geht, ja, er sagt hier, er will vor seinen Altar treten, zu Gott kommen. Es gibt keinen Tempel mehr irgendwo in Israel, zu dem wir hingehen könnten. Wir haben es sogar noch besser. Wir können überall vor Gott hintreten. Und wir können vor ihn hintreten, seine Nähe spüren und dort dann den Grund der Freude erleben. Dort ihn selbst erleben. Deswegen am Schluss hier wieder, Vers 5, der Refrain am Schluss. Warum bin ich denn so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Also für mich klingt dieser Vers schon etwas zuversichtlicher als vorher, obwohl es genau die gleichen Worte sind. Er hat sich was von der Seele geredet. Er hat Seelsorge an der eigenen Seele betrieben. Er hat geguckt, wie geht's ihm denn hier? Und er weiß, eines Tages wird Gott mir helfen. Ich will auf ihn hoffen. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Welche Gedanken und Gefühle werden hier angesprochen? Wenn man das mal sammelt, was da alles vorkam, Sehnsucht nach Gott, Schmerz übers Verspottetwerden, Wehmut, Mutlosigkeit, Verzweiflung, auch Hoffnung, auch innere Gewissheit und Vertrauen, aber auch Orientierungslosigkeit, Einsamkeit, Zweifel, Unverständnis, ungerecht behandelt fühlen, ausgelacht werden. Und auch dieses Vertrauen, die Hoffnung, Gott wird mir helfen. Alles Mögliche geht da in seiner Seele durcheinander. Was können wir daraus lernen? Ich habe da mal 4 konkrete Impulse. Achte auf deine Gefühle und Gedanken. Der Beter hier hat seine Gefühle nicht unterdrückt, sondern er hat sie angeguckt erstmal. Er hat sie ausgedrückt. Er darf jammern, er darf weinen, er darf klagen. Und wir dürfen auch unsere Gefühle ernst nehmen. Nicht irgendwo verstecken, weil als frommer Christ darf man das ja nicht. Darf man nicht Gott anklagen oder was auch immer ihnen erzählt wurde. Also ich glaube, Ihr Pastor erzählt Ihnen sowas nicht. Aber in manchen Kreisen kommt das so rüber, als ob man immer irgendwie umschalten muss, wenn man fromm ist, wenn man in Gottesdienst geht. Nein, man darf so sein, wie man ist. Erst wenn wir es angucken, können wir damit umgehen. Erst wenn wir es ausdrücken, wahrnehmen. Das Zweite ist, dazu brauchen wir Zeit. Wie viel Zeit nehmen wir uns eigentlich? Wir nehmen uns Zeit für alles Mögliche, fürs Essen, fürs Haare waschen, fürs Anziehen, fürs Einkaufen, fürs Autoputzen, für die Arbeit natürlich, alles Mögliche. Wie viel Zeit nehmen Sie sich für Ihre Seele? Wie wertvoll finden Sie Ihre Seele? Ich glaube, manchmal nehmen wir unser Auto wertvoller als unsere Seele. Wir kümmern uns mehr um das Auto, dass das fährt und aufgetankt ist und geputzt ist und was nicht alles da nötig ist. Wie viel Seelencheck machen wir eigentlich? Wie viel Zeit nehmen wir uns? In letzter Zeit, letzten Jahren habe ich mir mehr Zeit genommen und ich merke, es tut mir gut. Es tut mir richtig gut, mir Zeit zu nehmen, mich einfach mal hinzusetzen auf dem Sofa, so einen Psalm zu lesen, meine Gedanken aufzuschreiben in eine Art Tagebuch und das dann mal durchzublättern, zu sehen, ja, wie geht's meiner Seele, was ist in der letzten Zeit passiert. Dazu gehört dann auch, rede ehrlich mit Gott. Das war ja immer wieder hier das Thema. Wir können mit Gott ehrlich sein. Versuchen Sie es mal. Da kommt kein Blitz vom Himmel. Seien Sie mal ehrlich mit Gott. Jammern Sie, klagen Sie. Sie können ihn gern auch anklagen. Es macht ihm nichts aus. Ich glaube sogar im Gegenteil. Er freut sich drüber, wenn Sie endlich anfangen, ehrlich zu werden. Und das Letzte, suche Gottes Nähe. Dieser Beter weiß, auch wenn es ihm dreckig geht, auch wenn er mit Gott nicht ganz im Reinen ist vielleicht, auch wenn er ihn anklagt und ihn fragt, Gott, wo bist du, wo bleibst du, warum hilfst du nicht? Dennoch sucht er Gottes Nähe. Er weiß, da ist Hilfe, da ist der Grund meiner Freude. Er ist der Gott des Lebens, hier ist Leben zu finden. Hier ist der Anker, wenn alles drunter und drüber geht. Dieses Grundwissen hat er. Ich empfehle es uns allen, Gottes Nähe zu suchen. Da gibt es viele Möglichkeiten, sei es hier im Gottesdienst, sei es zu Hause beim Bibellesen, sei es bei Lobpreisliedern im Auto oder irgendwelche anderen Sachen beim Spazierengehen im Wald mit Gott zu reden oder einfach mal auf seine Seele zu hören und dann das vor Gott zu bringen, Gottes Nähe suchen. Mir hat es sehr geholfen in meinem Leben und ich hoffe, Ihnen hilft das auch.